Warum Sai Baba Reinheit mit Erleuchtung gleichsetzt? Wie lassen sich Hindernisse auf dem Weg zur Reinheit überwinden? Aravind Balasubramanya Sai Ram. Lasst mich euch zurück zum 30. und 31. Oktober 1983 führen. Ein epochales und historisches Ereignis fand statt, das die Sri Satya Sai internationale Organisation und die Welt betraf. Ich sage Satya Sai internationale Organisation und nicht Swami, denn alles, was mit Swami zu tun hat, ist historisch. Schließlich ist Geschichte seine Geschichte, nicht wahr? Was ist also dieses epochale Ereignis in Bezug auf die Organisation? Zum ersten Mal in der Geschichte des Satya Sai Avatars fand außerhalb Indiens ein internationales Symposium statt. Es wurde in Rom abgehalten und interessanterweise nahm Swami nicht persönlich daran teil, sondern entsandte eine Delegation von Rednern, die er selbst handverlesen hatte. Swami gab das Thema für die Konferenz vor. Swami verfasste und sandte auch eine Eröffnungsbotschaft in Form einer Ansprache, die vorgelesen wurde. Swami zeigte großes Interesse an allem und schenkte jedem Einzelnen seine Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, was das Thema dieser Konferenz im Jahr 1983 war? Einheit ist Göttlichkeit, Reinheit ist Erleuchtung. Wow! Und Swami begann seinen Vortrag mit den Worten Divyatma Svarupalara, Verkörperungen des göttlichen Geistes oder des göttlichen Atman. Das allein machte deutlich, was Einheit und Göttlichkeit bedeuten. Wisst ihr, an dieser Konferenz nahmen mehr als 2000 Delegierte teil aus der ganzen Welt, aus mehr als 40 Ländern, vielleicht sogar aus fast 50 Ländern. Es war also ein großartiges Ereignis und tatsächlich war die gesamte Ausgabe des Sanatana Sarathi vom Dezember 1983 diesem großartigen historischen Ereignis gewidmet. Einheit ist Göttlichkeit, ist relativ leicht zu verstehen. Mein Versuch war es zu verstehen, was Swami möglicherweise meint. Ich kann nicht sagen, dass ich genau verstehe, was Swami meint, aber es geht mir um ein Verständnis von Reinheit ist Erleuchtung. Nun, Erleuchtung kennen wir alle. Erleuchtung ist Moksha, Selbstverwirklichung, Nirvana, das, was Buddha, Mahavira, Tyagaraja, Mirabai, Tukaram, Namdev, all diese Weisen und Heiligen von einst erreicht haben. Diese Selbstverwirklichung, dieses Moksha, und Swami sagt, Reinheit sei Erleuchtung. Mathematisch gesehen ist Reinheit gleich Erleuchtung, was bedeutet, wenn ich Reinheit erreiche, erreiche ich Erleuchtung und Göttlichkeit. Ja, wisst ihr, lasst mich euch noch einmal ein wenig über das Jahr 1983 hinausführen. Irgendwann in den 90er Jahren, als Swami die Angewohnheit hatte, immer wieder bei den Schülern vorbeizuschauen, auch zu den am wenigsten erwarteten Zeiten. Einmal war es so, dass sie gerade in der Turnhalle waren, ihren Körper trainierten und ihre Muskeln spielen ließen, als Swamis Auto vorfuhr und Swami ausstieg. Und sie waren sehr erfreut, denn wahrscheinlich hätten sie keine andere Gelegenheit gehabt, Swami ihre Muskeln zu zeigen. Nun durften sie das. Sie konnten in ihrer beliebigen Kleidung bleiben und ihre Muskeln zeigen, denn Swami war gekommen und fragte, ob jemand Lust auf ein Armdrücken mit ihm hätte. Wisst ihr, Swami sieht so schmächtig aus. Er ist so winzig. Wie könnte er es mit diesen massiven Muskeln aufnehmen? Aber egal, es war eine einmalige Gelegenheit, seine Hand zu halten. Also waren alle einverstanden und der Stärkste unter ihnen, der Kraftvollste, bekam die Gelegenheit, weil er das Beste ist und er setzte sich neben Swami auf eine Bank dort und begann mit dem Armdrücken. Aus ein paar Sekunden wurde eine Minute und es schien ein Patt zu sein, ein Unentschieden. Und die anderen Jungen verstanden, was vor sich ging. Dieser Junge will einfach nur Swamis Hand halten. Also lässt er Swami nicht gewinnen, weil Swami nicht gewinnen kann. Schließlich ist Swamis Hand ganz Shiva-Shakti. Hier zeigt sich eher der Shakti-Aspekt als der Shiva-Aspekt. Wie könnte er also gewinnen? Aber der Junge gewinnt auch nicht, weil er einfach nur die Hand festhalten will. Also wollen die anderen auch eine Chance haben, nicht wahr? Also kommen sie und sagen ihm von hinten, los, los, beende das Spiel. Aber er sagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Er schwitzt, er schafft es nicht. Und Swami schaut den zweiten Jungen an und sagt, mach mit, hilf ihm. Nun stehen also zwei gegen einen. Und beide schaffen es nicht, Swamis Hand nach unten zu drücken. Der dritte macht mit, der vierte macht mit. Vier gegen einen, vier muskulöse, im Fitnessstudio trainierte Studenten, die Swamis zierliche, zarte Hand nicht bewegen können. Und dann gewinnt Swami das Armdrücken. Er drückt ihre Hände nach unten und sie stehen alle auf. Swami fragt, was ist passiert? Bhojanam, Chilaita, habt ihr nicht gefrühstückt? Ihr wisst schon, seine typische Art zu scherzen. Und sie stehen alle mit mürrischen Gesichtern da und denken, Swami, du hast geschummelt. Schummeln? Was habe ich denn geschummelt? Swami, du hast göttliche Kraft eingesetzt. Und dann sagt Swami, das ist sehr wichtig zu beachten. Das ist keine göttliche Kraft. Das ist die Kraft der Reinheit. Die Kraft der Reinheit, so hat Swami es genannt. Reinheit ist Göttlichkeit. Das ist die Kraft der Reinheit. Wenn ihr diese Reinheit habt, werdet ihr auch diese Kraft haben. Der 25. Mai 1990, das ist eine sehr schöne Ansprache, in der Swami ausführlich über Reinheit spricht. Swami sagt, es gibt zwei Arten von Reinheit. Die eine ist äußere Reinheit, die sehr leicht zu verstehen ist. Die Sauberkeit unseres Zimmers, des Ortes, an dem wir uns aufhalten, der Atmosphäre, der Umgebung, wisst ihr, unser Körper. Und dann ist das Wichtigste bei der äußeren Reinheit die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Warum? Weil die Nahrung das Bindeglied zwischen äußerer und innerer Reinheit ist. Wisst ihr, Swami sagt, die Nahrung bestimmt das Blut bestimmt den Kopf, womit er die Energien meint, nicht nur die physischen, sondern auch die feinstofflichen Energien, die die Nahrung in sich trägt. Diese wirken sich sowohl auf das Blut als auch auf den Kopf aus und der Kopf ist der Geist, denn bei der inneren Reinheit geht es um die Reinheit des Geistes. Deshalb würde Swami bei der äußeren Reinheit den größten Schwerpunkt auf die Nahrung legen. Denn die Nahrung ist, wie ich bereits sagte, das Bindeglied zwischen äußerer und innerer Reinheit. Nun kommen wir also zur inneren Reinheit, also der geistigen Reinheit. Um diese geistige Reinheit zu verstehen, kehren wir zu unserer mathematischen Formel zurück, wonach Reinheit Erleuchtung oder Selbstverwirklichung ist, was bedeutet, zu wissen, wer ich bin. Und nun bringen wir Swamis Analogie des Spiegels ins Spiel. Stellt euch nun den Spiegel vor. Der Spiegel sagt uns, wer wir sind. Wir stehen einfach vor dem Spiegel und wissen, wer wir sind. Wir können alles über uns selbst sehen. So soll der Geist eigentlich sein. Er soll ein Spiegelbild von uns selbst sein. Und daher sind wir mit dem Geist in der Lage zu wissen, wer wir sind. Deshalb sagt Swami, der Geist allein ist für die Befreiung und die Gebundenheit des Menschen verantwortlich. Warum dann Gebundenheit? Gebundenheit entsteht, wenn der Spiegel nicht sauber ist. Wenn er zum Beispiel sehr staubig und schmutzig ist, können wir unser Spiegelbild nicht sehen. Dies ist einer der Mängel des Spiegels, der die innere Reinheit beeinträchtigt. Was bedeutet das in Bezug auf den Geist? Das ist es, was als Maler bezeichnet wird. Swami spricht von Maler. Mala ist Unreinheit, die den Geist bedeckt. Was ist diese Mala? Mala ist nichts anderes als die Reaktion oder die Folgen unserer Handlungen über viele Leben hinweg. Es kommt als Vasanas oder Neigungen, die uns dazu bringen, uns auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Im Shirdi Saishat Charitra im Kapitel 21 gibt es eine wunderschöne Geschichte, die Shirdi Baba selbst von einem gewissen Vira Bhadrappa und Channa Basappa erzählt. Nun, ich werde nicht auf die Details dieser Geschichte eingehen, da sie extrem lang und äußerst komplex ist. Sie lässt uns verstehen, wie Karma sich über Geburten und Lebenszeiten hinweg fortsetzt und wie diese Vasanas und Neigungen weiter bestehen. Kurz gesagt, es gibt da einen Geizhals, wisst ihr, und er betrügt die Menschen eines Dorfes, als sie versuchen, einen Tempel zu bauen. Und das ist der Anfang der Geschichte von Virabhadrappa und dem dortigen Tempelpriester. Daraus ergibt sich die Beziehung zu Channa Basappa. Sie durchleben mehrere Wiedergeburten und es gibt so viel Hass, der sich über die Wiedergeburten hinweg fortsetzt. Schließlich ist Virabhadrappa eine Schlange, Channa Basappa ein Frosch und auch dann streiten sie sich noch. Und Shirdi Baba sagt, O Virabhadrappa, willst du deinen Zorn, deine Feindschaft und deinen Hass auch jetzt noch weitertragen, nachdem du in solch niederen Formen wiedergeboren wurdest? Und wie durch ein Wunder lässt die Schlange den Frosch los und beide gehen ihrer Wege. So segnet Shirdi Baba sie und durchbricht diesen Teufelskreis. Doch zwei Botschaften werden deutlich. Die erste ist nicht direkt relevant für dieses Thema der Reinheit und Erleuchtung, aber es ist eine sehr wichtige Botschaft, die Shirdi Baba dort vermittelt. Wenn wir zu Verwaltern von Gottes Reichtum und Ressourcen gemacht wurden, denn dort wird der Geizhals zum Verwalter des Tempels, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Wir alle sind Verwalter von Swamis Vermächtnis. Verwalter zu sein ist eine enorme Verantwortung. Wir müssen besonders vorsichtig sein, denn das Gute, das wir tun, bringt uns Vorteile mit Multiplikatoreffekt. Und jedes kleine Übel, das wir tun, wird auf uns zurückfallen, weil wir betrügen und Gott direkt Unrecht tun. Das ist die Nebenbotschaft. Aber die Botschaft in Bezug auf Reinheit und Erleuchtung lautet, dass diese Neigungen und Vasanas, die wir in einem Leben haben, sich über mehrere Leben hinweg fortsetzen. So wird der Spiegel schmutzig. Wie reinigen wir also den Spiegel? Wie beseitigen wir die Wirkung von Mala? Es sind Handlungen, die diesen Schmutz verursacht haben, nicht wahr? Und Swami sagt, dass nur Handlungen helfen werden, diesen Schmutz zu beseitigen. Und deshalb Karma Marga, selbstloses Handeln, alle Handlungen mit Hingabe an Swami, mit Hingabe an Gott ausführen, damit keine davon dazu führt, dass weiterer Schmutz entsteht. Karma Phala Tyaga, wir opfern die Früchte Swami. Sobald wir die Frucht Swami geopfert haben, wollen wir sie nicht mehr. So kommt sie nicht mehr zu uns und trübt den Spiegel des Geistes. Und deshalb ist Mala eines der Probleme und wir lösen es mit Karma-Yoga, dem Weg des Dienens, dem Weg des Handelns. Wisst ihr, ich erinnere mich auch an eine bestimmte Botschaft, die Swami gesandt hatte, als das Spezialkrankenhaus in Puttaparthi Prashanti Nilayam eingeweiht wurde. Jeder Landesvorsitzende, jeder Bezirksvorsitzende in Indien, wisst ihr, sie alle fingen an, Leute dorthin zu schicken. Geht, geht, unser Krankenhaus ist dort, Swami hat unser Krankenhaus gebaut. Geht, geht, geht dorthin zur Behandlung. Die Warteliste wurde so lang, dass nicht alle Patienten behandelt werden konnten. Denn wie soll man praktisch so viele behandeln? Also rief Swami all diese Landespräsidenten und andere Amtsträger zu einer Besprechung zusammen Und in dieser Besprechung sagte Swami, hört zu, ihr schickt einfach alle hierher. Es wird überfüllt, sie können sie nicht behandeln. Was passiert ist Folgendes. Die Patienten, die keine Behandlung erhalten, kommen hierher, setzen sich in die Darshan-Halle und beten zu Swami, er möge sie heilen und segnen. Und Swami sagte, ich werde sie segnen, aber bevor ihr sie hierher schickt, sagt ihnen, sie sollen an irgendeinem Seva teilnehmen, lasst sie Dienst leisten, damit ich dieses Gleichgewicht des Dienstes sehen kann, das sie haben und es nutzen kann, um sie zu segnen. Seht ihr also, liebe Brüder und Schwestern, Swami hat den Weg des Handelns gefördert, um all dieses negative Karma zu beseitigen, um Mala zu beseitigen. Das ist also das eine. Was ist das zweite Problem, aufgrund dessen wir unser Spiegelbild nicht sehen können? Das nennt man Vikshepa. Vikshepa bedeutet ein vibrierender, ein zitternder Spiegel. Von Natur aus ist ein Aspekt des Geistes immer unbeständig. So unbeständig, dass Arjuna zu Krishna sagt, Chanchalam hi mana Krishna, Pramati palavatrudam tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram. Das bedeutet, oh Krishna, mein Geist ist so unbeständig, ich kann ihn nicht kontrollieren. Es ist einfacher, den Wind zu kontrollieren, aber ich kann den Geist nicht kontrollieren. Was soll ich tun? Nun müssen wir verstehen, dass der Geist 4 Funktionen hat. Ich werde das kurz erläutern, damit wir es nachvollziehen können. Und diese 4 heißen Manas, Buddhi, Chitta und Ahamkara. Manas ist jener Aspekt des Geistes, der angenehmen Dingen nachgeht und sich von unangenehmen Dingen fernhält. Es ist wie bei einer Fliege, wisst ihr, eine Fliege wird angezogen von Süßen. Das ist der Manas-Teil. Er wird direkt von den Sinnen geleitet. Dies ist der schwankende Teil des Geistes. Buddhi ist der unterscheidende Teil. Er sagt, das ist richtig, das ist falsch, gut, schlecht. Der dritte ist Chitta. Chitta ist das Gedächtnis. Es bewahrt einen Schatz an all den Dingen, die geschehen sind, nicht nur in diesem Leben, sondern über alle Leben hinweg. Hier kommen die Vasanas ins Spiel. Schließlich ist Ahamkara der Teil des Geistes, der uns sagt, wer wir sind. Oft sagt uns der Geist, wir seien der Geist und der Körper. Daraus entsteht die falsche Identifikation. Das sind also die 4 Aspekte des Geistes und der Manas-Teil des Geistes sehnt sich ständig nach allen Vergnügungen. Er unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse, wie es Buddhi tut. Er strebt nach dem, was angenehm ist. Und genau deshalb wird der Geist sehr unbeständig. Wir müssen den Geist stabilisieren. Wie stabilisiert man den Geist? Indem man ihn auf etwas ausrichtet, das beständig ist. Gott, Bhakti, Hingabe. Hingabe ist der Weg. Bhajan Karo Manva Govinda Hare. Hari Nam Gate Chalo. Sei Nam Gate Chalo. Dann kommt dieser feste Glaube. Wisst ihr, ich hatte einen Klassenkameraden, er heißt Prasun. Während der Sommerferien spielen wir alle ein Ratespiel. Wann wird Swami nach Kodaikanal fahren und wird er mich mitnehmen oder nicht? Alle, die nach Kodaikanal wollen, die reisen wollen, fahren nicht in den Urlaub. Wir bleiben alle hier und warten ab, wer wann eine Chance bekommt. Und jetzt stellt sich die Frage, sollen wir unsere Buchungen vornehmen oder nicht? Wenn wir glauben, dass wir ausgewählt werden, warum dann buchen? Es ist nicht nötig, die Zugtickets zu buchen. Wenn man nicht ausgewählt wird, muss man den Zug buchen. Aber wann soll man den Zug buchen? Wisst ihr, wenn man zu früh bucht, reist man vielleicht ab, bevor Swami abreist. Und wenn man zu spät bucht, reist Swami ab und man kann nicht mit. All diese Dinge, so viele Entscheidungen, die man treffen muss. In jenem Jahr, an einem bestimmten Morgen, brach Swami nach Kodaikanal auf. Ich wurde nicht ausgewählt. Ich war auch noch nie physisch mit Swami in Kodaikanal. Also wurde ich nicht ausgewählt. Und dann war da dieser Prasun. Er war auch nicht ausgewählt worden. Aber innerhalb von 2 Stunden nach Swamis Abreise hatte er seinen Zug. Ich fragte, Prasun, wie hast du deinen Zug genau richtig gebucht? Er sagte, Bruder, Swami hat geholfen. Wie hat Swami geholfen? Nein, ich habe Zettelchen geschrieben und so habe ich es gemacht. Oh, okay, du hast Zettelchen geschrieben. Aber dann fragte ich mich, Moment mal, welche Zettelchen hast du geschrieben? Wie hast du die Zettelchen geschrieben? Normalerweise schreibt man auf einen Zettelchen Ja oder Nein, richtig? Also Ja oder Nein. Wie hast du das gemacht? Wie wusstest du, wann du buchen musstest? Einen Monat im Voraus. Woher wusstest du das? Nein, Bruder, ich wusste, dass Swami im April abreisen würde. Also habe ich Zettel vom 1. bis 30. April hingelegt. 30 Zettel habe ich hingelegt und genommen. Welches Datum auch immer kam, habe ich gebucht. Ich war einfach ganz aus dem Häuschen und von dem Glauben dieses Mannes völlig überwältigt. Das ist die Art von Glauben, weißt du, die aus Hingabe entsteht. Ich erinnere mich auch an die kleine Rakshita Ravi. Weißt du, sie ist nicht mehr klein, sie ist ein Teenager, sie ist Weltmeisterin. Sie hat den Titel einer Schachgroßmeisterin der Frauen erhalten. Als ich sie damals kennenlernte, war sie 8 Jahre alt. Sie hatte gerade eine Goldmedaille bei der Jugendmeisterschaft im Schach gewonnen. Und dann, weißt du, erschien Swami ihr im Traum und sagte ihr, dass sie ein paar Jahre später die Weltmeisterschaft dieses Jahres gewinnen würde. In jenem Jahr, so sagte ihre Mutter, hat sie nicht einmal trainiert, sie hat sich nicht einmal vorbereitet. Sie war ganz gelassen und sagte, Amma, Swami hat es gesagt, also muss ich gewinnen. Und sie ging hin und begann, am Turnier teilzunehmen. Tatsächlich verlor sie die ersten paar Partien, die ersten paar Spiele. Und dann war ihre Mutter so besorgt und aufgebracht. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, Amma. Swami hat gesagt, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und genau das ist dann auch passiert. Sie gewann die nächsten 6 Spiele in Folge und das war's. Sie hat es geschafft. Diese Art von Vertrauen, diese Art von Standhaftigkeit, das absolute Festhalten an Swamis Wort. Die ganze Welt möge sich gegen mich stellen, aber ich werde auf Swamis Seite bleiben. Diese Art von Vertrauen kommt aus dem Bhakti Marga. Wenn wir Swami so sehr lieben, ist Swami der Liebling unseres Herzens. Swami steht uns am nächsten. Swami, es ist mir egal, was irgendjemand auf der Welt sagt. Die Welt soll sich verziehen. Ich will dich, Swami, ich will dich. Das hat Arjuna zu Krishna gesagt. Deine Armee ist mir egal. Ich will nichts, Krishna. Selbst wenn du unbewaffnet bist, kein Problem. Wenn Swami sagt, aber du weißt ja, wenn du auf dieser Seite bist, wirst du nichts bekommen. Du wirst arm sein. Kein Problem, Swami. Komm auf meine Seite, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, Swami. Ich liebe dich. Das ist der einzige Weg, wie wir es studieren können. Das ist also der Weg, um das Problem von Vikshepa zu überwinden. Das ist der zitternde Spiegel. Mach ihn mit Glauben, mit dem Bhakti Marga ruhig. Das dritte Problem, mit dem wir konfrontiert sind, heißt Avaranana. Avaranana ist wie ein dickes schwarzes Tuch, das den Spiegel bedeckt. Du kannst nichts sehen, du kannst dich selbst nicht sehen. Deshalb bist du völlig unfähig, deine Wirklichkeit zu erkennen. Wer bin ich? Ich kann mich nicht einmal selbst sehen. Und Swami sagt, dieses dicke schwarze Tuch sei das der 6 Laster. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, Kama, Begierde, Krodha, Zorn, Lobha, Gier, Moha, Verblendung, Mada, Stolz, Matsarya, Neid. Und Swami sagt auch, dass es sogar 8 Arten von Mada, dem Stolz, gibt. 8 verschiedene Arten von Stolz. Stolz ist also sehr gefährlich. Der schlimmste unter diesen ist der spirituelle Stolz. Der Stolz auf spirituelle Erhebung, dass ich spirituell sehr weit fortgeschritten bin. Aber all diese Formen sind vorhanden. Sie bilden einen dichten Schleier. Dieser dichte Schleier muss entfernt werden. Wie entfernt man den Schleier? Es war in der Bhajanhalle, als wir saßen und Swami zu verschiedenen Menschen und zu uns allen sprach. Wir waren alle dort. Swami sagte, was auch immer geschieht, denkt immer an euren Gott und lasst euch nicht von Begierden und kleinlichen Dingen überwältigen. Ich hob meine Hand und Swami gab mir die Gelegenheit, eine Frage zu stellen und ich sagte, Swami, manchmal sind diese Wünsche, diese Vorlieben, diese Sehnsüchte, die aufkommen, so stark, Swami, sie überwältigen uns. Ich bin nicht in der Lage, etwas zu tun. Was soll man tun, wenn so starke Begierden in Bezug auf Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya aufkommen? Man wird so wütend oder es baut sich so viel Lust auf oder es kommt so viel Neid auf. Was macht man in solchen Momenten? Swami sagte, sieh mal, es wird kommen und sehr hart zuschlagen. Aber halte einfach durch und bleibe standhaft. Dann wird es kommen und ein zweites Mal noch härter zuschlagen. Halte trotzdem irgendwie durch und bleibe standhaft. Und wenn es ein drittes Mal zuschlägt, bleibe wieder einfach standhaft. Ich verspreche dir, es wird dich nie wieder treffen, sagte Swami. Also stellte ich eine Anschlussfrage. Ich sagte, also Swami, wenn solche Wünsche aufkommen, sagst du, wir sollten sie unterdrücken. Unterdrückung, Swami gab sofort eine so schöne, so poetische Antwort. Swami sagte, Unterdrückung ist Gift. Swami sagte, unterdrücke dein Verlangen nicht, trenne dich von dem Verlangen, sag, ich bin das nicht, ich bin das nicht, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, das bin nicht ich. Es ist so, weißt du, wenn die Kleidung Flecken bekommt, kümmern wir uns einfach nicht darum, oder? Es ist ein Stück Stoff, es bin nicht ich. Genauso ist es, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand. Das ist der Jnana Marga, der Weg des Jnana oder der Weg der Weisheit. Und das entsteht durch das intensive und leidenschaftliche Studium von Swamis Schriften. Hört Swamis Vorträge an, auch wenn es uns manchmal schläfrig macht, weil wir sie nicht verstehen können. Kein Problem. Hört zu, hört zu, hört zu. Mit der Zeit werden wir eine Vorliebe dafür entwickeln und dann werden wir süchtig danach werden. Und alles andere wird uns bedeutungslos und überhaupt nicht mehr unterhaltsam erscheinen. Und wir werden anfangen, Swamis Vorträge zu genießen. Wir werden Swamis Worte genießen, weil nun alle Dinge des Verstandes beiseite geworfen wurden und unser reines Wesen mit Swamis reinem Wesen in Wechselwirkung tritt. Der einzige Weg, Avarana zu überwinden, ist durch Jnana Marga. Ihr seht also, wenn wir sagen, Reinheit sei Erleuchtung, dann ist der einzige Weg, Reinheit zu erlangen, die Unreinheit zu beseitigen, die Probleme zu beseitigen, Mala, Vikshepa und Avarana zu beseitigen. Und dafür gibt es die Pfade Karma, Bhakti und Jnana. Deshalb wurde die Organisation in diese drei Bereiche unterteilt. Den Dienstbereich, den Bildungs- oder spirituellen Bereich und den devotionalen Bereich. Und auch wenn wir vielleicht eine Vorliebe für einen davon haben, brauchen wir alle drei. Mögen wir die äußere Reinheit und die innere Reinheit erlangen. Mögen wir noch in diesem Leben seine Lotusfüße erreichen. Und möge die Liebe, die wir in unseren Herzen für ihn empfinden, mit jedem Augenblick stärker werden. Danke. Jai Sai Ram.